Zusammenwachsen, der Podcast für Gesundheit, Geld und Liebe. Willkommen zu einer neuen Folge von Zusammenwachsen. In dieser Episode unterhalten wir uns über die Menstruation. Ups, das war die letzte Folge. In dieser Episode unterhalten wir uns über Investitionstipps. Wir, das sind wie jede Woche,
Eva
und Christoph. Heute erfährst du unter anderem, warum Reichtum nicht unbedingt vom Einkommen abhängig ist, wie Risiko und Ertrag zusammenhängen und was die zwei größten Investitionsfehler sind. Viel Spaß beim Zuhören.
Finanzielle Freiheit. Das Wort ist schon ganz schön oft in unserem Podcast gefallen, zum Beispiel in Folge 2, als wir über Budget und Sparen als Paar gesprochen haben und wie man zum Beispiel auch die Kontenstruktur anlegen kann.
Das ist schon voll lang her.
Ja, das war im Februar. In Folge 5 ging es um die Bedeutung von Sparen und Investieren und wie das überhaupt funktioniert. In Folge 7 haben wir über Immobilienkauf geredet und die ersten Schritte. Letzte Woche haben wir uns dann zum ersten Mal tatsächlich eine Wohnung angeschaut. In Folge 8 ging es um die Tokenökonomie und Blockchain, in Folge 12 um ETFs. Und jetzt heute geht es aber nicht spezifisch um eine Asset-Klasse, wie es bei ETFs, Immobilien oder Blockchain ging, sondern es geht um Grundprinzipien. Also essentielle Konzepte, die man nutzen kann, damit Geld für einen arbeitet und man nicht mehr nur für Geld arbeitet.
Ja, wir haben nämlich auch ein paar Fragen von Zuhörern und Zuhörerinnen geschickt bekommen oder auch persönlich gestellt bekommen. Und deswegen haben wir gedacht, wir machen jetzt mal eine Folge, wo vielleicht ein Großteil dieser Fragen direkt mit beantwortet wird oder noch ein paar Gedankenanstöße getätigt werden können, sodass auch schon zukünftige Fragen damit vielleicht abgedeckt werden. Und vielleicht starten wir erstmal so von der Entwicklung auch in das Thema hinein, wie es jeden persönlich betrifft. Und zwar hatten wir ganz am Anfang in dieser zweiten Folge eben ja auch schon mal darüber gesprochen, wie das Thema Geld sich in unserem Leben entwickelt hat und wie auch unsere Umwelt das determiniert, wie wir mit Geld und auch dem Sprechen über Geld umgehen. Würdest du auch nach wie vor sagen, dass das einen großen Einfluss darauf hat, wie wir auch mit Geld umgehen können?
Definitiv. Also die Entscheidungen über Finanzen und das Wissen darüber hängt total stark damit zusammen, wie gut sich die eigenen Eltern damit auskennen. Und Finanzwissen ist tatsächlich was sehr Vererbbares, leider noch.
Deswegen kann man auch ja wirklich, wenn man sich Statistiken anschaut, immer wieder beobachten, die Schere zwischen Arm und Reich geht dann irgendwie doch immer weiter auseinander, weil die sich schon gut mit Geld auskennen, das Wissen weitergeben und am Ende weiter vermehren als andere.
Ja, voll. Also wenn deine Eltern sich nicht mit Geld auskennen, dann sind die Chancen sehr hoch, dass du dich auch nicht mit Geld auskennst. Und das ist jetzt erstmal vielleicht ernüchternd, aber das Coole ist, in unserer Welt der Informationszugänglichkeit kann man sich das Wissen für Finanzen sehr gut aneignen.
Und vor allem jetzt in Bezug auf uns beide hast du dich in den letzten Jahren sehr viel mit Personal Finance auseinandergesetzt. Und ich weiß den Zeitrahmen gar nicht, aber du hast viele, viele Stunden, ich würde auch sagen hunderte Stunden, mit Lesen, mit Online-Kursen, auch natürlich mit deinem Studium verbracht. Und wenn du jetzt vergleichst, wie gut du dich vor 5 oder vor auch 10 Jahren mit dem Thema Geld und Investieren und Personal Finance auskanntest und heute, wie sieht das aus?
Es hat sich schon, es war jetzt eine sehr schöne, nette, suggestive Frage, also es hat sich schon sehr stark verändert. Ich würde aber sagen, nicht das Studium, weil ironischerweise, obwohl wir ja auch Wirtschaftswissenschaften studiert haben, hat man da erstaunlich wenig über Personal Finance gelernt. Man wusste zwar irgendwann, was Optionen und Swaps sind, aber wie man jetzt seine eigene Anlagestrategie entwirft, das hatte eigentlich keinen Eingang im Studium.
Das ist wahr.
Ja, aber ja, wie du sagst, ich habe viele Bücher gelesen, auch die erwähnten Kurse wie Madam Moneypenny, Investment Punk, und auch Conferences besucht, zum Beispiel von The Female Factor, ist eine ganz tolle, so eine Frauengruppe, Smart Women in Vienna, würde ich es nennen. Und da gab es ganz tolle Seminare. Und
davon hast du auch einen Aufkleber auf deinem Laptop.
Daraus ausgehend würde ich behaupten, kenne ich mich jetzt deutlich besser mit Geld und Finanzen aus, als auch noch vor 4 Jahren. Und das ist eigentlich auch der erste von den 6 Tipps, die ich geben würde, jetzt am Anfang, dass das beste Investment, was man machen kann, ein Investment in sich selbst ist.
Wie sieht es genau aus?
Bücher kaufen, Geld bezahlen, um Seminare zu besuchen, Mastermind-Gruppen beitreten, sich austauschen, Zeit investieren. Also dadurch, dass man selbst ja alle finanziellen Entscheidungen in seinem Leben trifft und im besten Fall nicht der Bankberater oder die Beraterin, macht es total Sinn, in sein eigenes Wissen zu investieren. Weil je mehr du weißt, desto überlegter und informierter sind die Entscheidungen, die du triffst. Und da gibt es so ein berühmtes Zitat von Benjamin Franklin. Ich glaube, es ist schon ein sehr oft zitiertes Zitat. An investment in knowledge always pays the best interest. Und das stimmt einfach. Je mehr du in dich selbst investierst, desto höher die Rendite.
Ich zitiere mich jetzt auch aus einer früheren Folge, aber um es nochmal zu wiederholen, das ist ja eine Art von Investment, die sich nicht direkt bemerkbar macht und deswegen vielleicht manchmal nicht direkt befriedigend wirkt, aber eine Form des Investments, die nie mehr vergeht.
Ja.
Und deren Upside man nicht ermessen kann.
Ja.
Deswegen würde ich da auch auf jeden Fall zustimmen.
Voll. Und wo man starten kann, wir werden in den Shownotes auch noch einen Link hinzufügen zu den 14 besten Finanzbüchern. Und da gibt es eine schöne Übersicht, weil da habe ich am Anfang ehrlich gesagt sehr lange gesucht, bis ich drauf kam, womit fängt man denn an. Und unter diesem Link sieht man, was so generell gute Startbücher sind, zum Beispiel Rich Dad Poor Dad oder Master the Game bei Tony Robbins. Dann welche Bücher vielleicht für Anfänger gut geeignet sind, welche für Investoren, für Entrepreneurs, welche Bücher gut sind, um Geld zu sparen, zum Beispiel I Will Teach You to Be Rich oder The Total Money Makeover bei Dave Ramsey und auch nochmal spezifische Quellen für Retirement oder für finanzielle Freiheit. Also da gibt es wirklich ein breites Repertoire und in dem Artikel erkennt man eben gut, womit man vielleicht anfangen sollte. So viel schon mal dazu.
Und dann kam ja auch zum Beispiel jetzt gerade schon auf, dass du gesagt hattest, es ist sinnvoll, sich selbst Gedanken darum zu machen und nicht alles einem möglichen Finanzberater an die Hand zu geben. Klar, der kostet natürlich auch wieder Geld, das möchte und kann sich auch nicht jeder und jede leisten. Aber würdest du trotzdem auch behaupten, dass es für jede Person sinnvoll ist, sich grundlegend mit dem Thema auseinanderzusetzen?
Du meinst es mit dem Thema Geld?
Ja.
Ja, definitiv. Also und Bankberater, leider hat man diese kostenlose Option in der Bankfiliale ja eh. Und man nimmt dann an, die Person kennt sich aus. Und ja, die Person kennt sich auch aus, aber man muss einfach bedenken, die Person in der Bankfiliale verdient ihr Geld mit dem Verkauf von Produkten der Bank. Und natürlich ist es im Interesse dieser Person, dir Versicherungen zu verkaufen. Ja, da gibt es Provisionen drauf. Und deshalb ist es aber so unglaublich wichtig, sich breit zu informieren, bei Honorarberatern, bei verschiedensten Quellen und sich da nicht auf einen Bereich zu verlassen.
Und vor allem, wenn man seine eigene Bank wird oder eben online sich vergleichbare Angebote ansehen kann, dann ist man nicht nur bei einem Unternehmen gefangen im Sinne von, was bieten die an, zum Beispiel ETFs an, oder wie sind die Konditionen für dieses Konto, weil ich dort schon mein Girokonto habe und jetzt ein Depot eröffnen möchte.
Ja.
Deswegen, man kommt immer günstiger am Ende bei raus, wenn man dann den gesamten Markt überschauen kann.
Voll. Und ja, so traurig es ist oder vielleicht auch nicht traurig, aber Geld bestimmt schon auch bis zum gewissen Teil unsere Freiheiten im Leben. Und niemand sollte sich abhängig machen von anderen Menschen im Hinblick auf finanziell abhängig, sei es jetzt Eltern oder Partner, Partnerin. Und deshalb ist es, glaube ich, unerlässlich, einen gewissen Zeitanteil, und ich sage jetzt mal so Pi mal Daumen, 10 bis 50 Stunden reichen schon, um so ein grundlegendes Verständnis zu bekommen, um ja, sich in der Lage zu fühlen, finanzielle Entscheidungen zu treffen.
Und eben diese Möglichkeiten, auch Geld zu sparen, in Betracht zu ziehen und überhaupt zu erkennen, ist ja dann auch, was wir uns jetzt als zweiten Punkt so notiert hatten, es ist nicht essentiell, wie viel du verdienst, sondern wie viel gibst du aus und wie viel behältst du am Ende über, wie viel kannst du sparen.
Richtig. Und das, finde ich, ist eigentlich eine richtig spannende Erkenntnis, weil so grundlegend denkt man ja, ach, je mehr Menschen verdienen, desto reicher sind die. Aber das kann man so pauschal nicht sagen, weil angenommen, du verdienst jetzt 1.500 Euro netto im Monat und gibst aber nur die Hälfte davon aus, weil du günstig lebst, weil du sparsam lebst und sparst eben 750 Euro jeden Monat, 50% Sparrate von deinem Einkommen, dann wirst du in 5 Jahren deutlich mehr zur Seite gelegt haben als eine zweite Person, die vielleicht 3.000 Euro im Monat verdient, netto, also doppelt so viel, aber 90% davon ausgibt. Und wenn man 90% von 3.000 Euro ausgibt, dann hat man noch 2.700 Euro, die man ausgibt, und 300 Euro, die man gespart hat.
Ja.
Und dann ist die Sparrate einfach nur halb so hoch. Und das heißt, man hat auch nur weniger als halb so gut vorgesorgt mit dem Compound Interest und den,
genau, also
das mit dem Zinseszins.
Absolut. Die Differenz, die wird ja größer mit der Zeit. Das ist wahr. Und wie könnte man jetzt dann eben dann ein Konzept erarbeiten, vielleicht für einen persönlich, um, egal wie viel man verdient, zu sagen, ich spare einen gewissen Teil und kann mir da etwas ansparen?
Die Larissa Kravitz hat bei einem von diesen Female Factor Seminaren das Bucket-System vorgestellt. Das finde ich sehr, sehr hilfreich. Und zwar hat sie vorgeschlagen, dass man sich mal hinsetzt und überlegt, prozentuell, wie viel von seinem Einkommen man für Fixkosten ausgibt, wie viel für Investitionen, wie viel zum Zurückzahlen von Schulden, wie viel für Lifestyle und wie viel für Lebenshaltungskosten im Sinne von Spending, also Lebensmittel. Und wenn man diese Buckets, diese Eimer dann mal hat, ist es eigentlich recht einfach zu messen, ob man gerade in seinen Vorstellungen bleibt oder nicht. Nur, ja, man muss sich mal hinsetzen und das überlegen, weil von alleine gibt es dieses Konzept leider nicht und auch niemanden, der dir sagt, das ist jetzt richtig oder falsch.
Und ich fand es spannend, wie du das umgesetzt hast und direkt eigene Konten dafür kreiert hast.
Voll. Also naja, grundsätzlich, was die meisten Menschen machen, ist vielleicht auch die einfachere Lösung. Die nutzen Haushaltstracking-Apps, zum Beispiel Mint, Moneyfy, Wallet oder GoodBudget.
Wo man dann einfach alle Ein- und Ausgaben einträgt.
Genau. Immer wenn du irgendwo was ausgibst, holst du dein Handy, trägst es ein. Es ist dann meistens sogar schon kategorisiert. Mittlerweile gibt es auch viele Konten, die das automatisch für dich kategorisieren.
Das funktioniert aber immer so halb.
Ja, ne? Auf jeden Fall. Du musst halt daran denken und dann im Idealfall siehst du es am Ende vom Monat und schaust, passt das so ungefähr, wie ich wollte.
Ja.
So, ich habe das aber irgendwie nicht hinbekommen mit diesen Apps. Also ich habe es dann immer wieder vergessen oder hatte mein Handy nicht dabei. Und was ich dann stattdessen gemacht habe, das war am Anfang zwar irgendwie aufwendiger, aber ist jetzt im Nachhinein so ein Selbstläufer, von dem Gehaltskonto am Tag des Eingangs vom Gehalt gehen direkt 4 Überweisungen raus. Eine zu meinem ETF-Sparplan, das wird dann automatisch weiter investiert. Eine geht an mein Spending-Konto, das heißt, Spending Expenditures ist alles, was ich ausgebe für
Lebensmittel, Kleidung.
Ja, aber auch Fitnessstudio, sowas,
ja,
was nicht unbedingt so Lifestyle, Travel, Luxury ist, aber monatlich wiederkommt, aber nicht so fix ist wie jetzt die Miete.
Ja.
Ja, genau, eins geht auf das Konto, dann geht ein, so ungefähr 10% gehen auf mein Funny Money Konto, der Überweisungsbetreff heißt doch so, das ist mein N26 Konto und damit gönne ich mir einen Kaffee to go oder Zugtickets Freunden. Oder
irgendwann meldet sich dann mal die Finanzmarktaufsicht, was ist denn dieses Funny Money?
Oder da habe ich auch nochmal auf diesem Funny Money so ein N26 Subkonto für einen schönen Yoga-Retreat-Urlaub irgendwann mal, wo ich dann immer noch ein bisschen...
Hast du schon angespart?
Ja, da sind jetzt gerade so, ja, knapp 1000 Euro, aber es summiert sich dann nach und nach. Und jetzt habe ich noch ein Konto vergessen. Ah ja, das Mietkonto. Also ein Teil bleibt dann einfach auf dem Konto, wo auch die Miete abgebucht wird. Und dadurch ist das dann automatisch aufgeteilt. Und zum Beispiel sehe ich dadurch in der Mitte vom Monat, wie viel habe ich denn noch von meinem Funny Money und wie viel habe ich denn noch von meinem Spending-Konto und muss dann nicht diese Apps machen. Ja,
ja, sehr gute Anleitung. Da können jetzt ambitionierte Zuhörer Ihnen mal einen Baum zeichnen, wie du das genau machst und die Lösung bitte bei uns einreichen. wir hatten ja dann auch schon das Investieren heute ein paar Mal angesprochen. Und was ich absolut nachvollziehen kann, dass vor allem, wenn man vielleicht auch wenig Geld insgesamt zur Verfügung hat, das Investieren von Geld in Anlageklassen, die mit einem gewissen Risiko behaftet sind, erstmal Angst macht. Und dann ist es, finde ich, nachvollziehbar, dass man manchmal auch einfach gar nichts macht und sagt, ja, ich habe das Geld hier, dann kann ja nichts passieren, es kann schon mal nicht weniger werden. Findest du auch nachvollziehbar?
Ja und nein, weil
ja.
Inflation. Also wenn Natürlich. Du dein Geld nicht investierst, dann wird es jedes Jahr um
3%?
Ja, 2-3% weniger und es verliert an Wert. Mhm. Also das ist schon mal richtig unklug, mehr als seinen Notgroschen und seine Liquiditätsreserven als Barreserve oder auf dem Sparkonto zu lassen. Eine Freundin hat mich auch gefragt, empfehl mir doch mal bitte eine Anlageklasse ohne Risiko, wo ich aber viel Gewinn machen kann.
Der heilige Gral.
Ja, der heilige Gral. Aber das ist auch unser dritter Punkt von den Essential Investing Principles, nämlich man kann, und sorry für die ganzen Anglizismen heute, Entschuldigung dafür, aber man kann kein Risiko vermeiden, wenn man investieren möchte, weil, das haben wir auch schon in der ETF-Folge gesagt, Ertrag und Risiko am Finanzmarkt hängen einfach zusammen.
Und zwar negativ korreliert.
Genau. Je mehr Risiko, desto mehr Ertrag. Du wirst ja für dein Risiko mit Rendite bezahlt.
Oh, das ist positiv korreliert. Guter Gedankensprung, Christoph.
Verstehe ich jetzt nicht.
Je mehr das eine, desto mehr das andere.
Je mehr Risiko, desto mehr
Ertrag.
Richtig.
Ja.
Ja.
So. Vorlesungen sind lang her.
Aber ja, beim Investieren geht es eben nicht darum, Risiko zu vermeiden, sondern sein Risiko auf verschiedene Körbe aufzuteilen, das heißt zu diversifizieren.
Und dann insgesamt wieder zu vermindern. Wenn ich Aktien von der Regenschirmfirma kaufe und Aktien von der Badehosenfirma, dann können sich die Risiken gegenseitig ein wenig ausgleichen.
Ja, aber du bist immer noch in der Anlageklasse Aktien. Und da kommen Beispiel. Wir eigentlich zu einem guten Punkt, weil es gibt da eine ganz gute Übersicht zwischen erwartetem Risiko und möglichem Gewinn. Und ganz unten auf dieser Achse, also mit beidem sehr niedrig, ist einfach Bargeld. Ein bisschen risikoreicher und ein bisschen mehr Gewinn geben dann Bonds, also Anleihen. Weiter oben auf der Achse sind dann Immobilien.
Mhm.
Dann kommen Commodities. Dann Luxury Investments und damit ist sowas gemeint wie heißen Oldtimer. Diese Autos? Ja, genau, Oldtimer, diese Autos oder Kunstwerke oder Schmuck. Und dann ziemlich weit, oder am weitesten oben als klassische Anlageklasse sind dann schon Aktien, weil da kannst du einfach auch alles verlieren, wenn die einzelnen Unternehmen insolvent gehen.
Das stimmt.
Ja, was da gar nicht drauf abgebildet ist, sind die Kryptowährungen.
Die Bankberater, würden im Rahmen springen.
Ja, die raten auch stark davon ab.
Tatsächlich gab es allerdings gestern, und wir nehmen das jetzt hier Mitte Mai auf, eine erste Konferenz von Goldman Sachs bezüglich Bitcoin-Investments. Wer weiß, was da passiert.
Mhm. Na, wenn Goldman Sachs das sagt. Ja, aber genau jetzt zur Anwendung von diesem dritten Prinzip. Mhm. Wenn man also investiert, sollte man sich immer fragen, was ist der schlimmste Fall, der mit meinem Investment passieren kann und kann ich das immer noch aushalten?
Also wenn ich zum Beispiel Aktien gekauft habe, wäre der schlimmste Fall, die Firma geht pleite, ich bekomme kein Geld mehr für die Aktien, null.
Richtig. Und deshalb, ich investiere nur zum Beispiel in Kryptowährungen Geld, wo ich mit gutem Gewissen weiß, ja, es wäre zwar irgendwie schade, wenn das weg wäre.
Es würde wehtun.
Es würde Nee, eben nicht.
Es würde kurzfristig wehtun.
Es wäre ärgerlich,
ja.
Aber es wird nicht meine Existenz bedrohen.
Genau.
Weil mein Geld noch so breit diversifiziert ist, dass andere Netze mich da auffangen können.
Ja.
Und das ist ganz, ganz wichtig, weil sonst macht man den größten Investmentfehler und man macht Panikverkäufe und zieht sein Geld wieder aus den Investments raus, wenn es eigentlich am wenigsten wert ist.
Das ist wahr. Solange man noch nicht verkauft hat, hat man noch keine Verluste generiert.
Voll.
Zumindest realisiert, generiert, theoretisch schon. wenn wir jetzt aber Geld zum Investieren beiseite legen wollen, in welcher Form auch immer, dann ist das ja eigentlich eine Art von Sparen, wenn wir sagen, wir wollen zukünftig irgendwann mal darauf zugreifen. Und jetzt habe ich allerdings das Problem, fiktiv, dass ich am Ende des Monats, wenn ich meine ganzen Ausgaben getätigt habe, gar kein Geld mehr zum Sparen über habe. Was ist die Lösung dafür?
Erst sparen, dann ausgeben.
Aber dann kann ich nichts ausgeben.
Ja, also es ist halt echt ein Unterschied zwischen Konsum- und Investitionsausgaben. Ja. Und es fühlt sich erstmal doof an, wenn am Anfang vom Monat 400 Euro abgehen auf den ETF-Sparplan und man denkt, jetzt ist mein Gehalt einfach geschrumpft.
Mhm.
Aber das ist ja kein verschwendetes Geld im besten Fall. Und deshalb ist es einfach gut, wenn man zuerst die wichtigen Dinge abbucht von seinem Einkommen und den Rest dann ausgibt. Und da gibt es auch so ein schönes Zitat von Dave Ramsey, der auch so ein Financial Advice Buch geschrieben hat. We buy things we don't need with money we don't have to impress people we don't like.
Das hat man schon mal gehört, ja.
Ja, also gerade auch wenn man Geld für Konsumgüter ausgibt, immer wieder fragen, brauche ich das wirklich? Ist das was mein Leben oft und sinnvoll bereichert? Und eine Frage oder zwei Fragen, die da gut helfen, ich weiß nicht mehr, in welchem Buch das war, wo ich es gelesen habe, ist: Wie fühlt sich der Kauf nächsten Dienstagnachmittag an?
Von etwas, was ich heute kaufen möchte?
Ja. Weil das ist so ein random Tag und wenn du an dem Tag keine Verwendung oder keinen Mehrwert davon hast, dann gilt es auf jeden Fall nochmal eine Nacht zu überdenken, brauchst du das wirklich? Und die zweite gute Frage ist: Wie viele Stunden werde ich das in meinem Leben benutzen?
Mhm.
Und zum Beispiel lohnt es sich meiner Meinung nach nicht, an einem Laptop zu sparen oder an einer Matratze zu sparen.
Ja.
Weil das benutzt du
täglich,
jeden Tag, mehrere Stunden.
Ja.
Und zum Beispiel ist ein MacBook dann teuer am Anfang, vielleicht auch doppelt so teuer wie ein anderer Laptop.
Ja.
Aber runtergerechnet auf die Minuten, die du daran sitzt, ist das wieder verschwindend gering oder eine gute Investition. Während zum Beispiel ein fancy Übergangs-Trenchcoat nicht so sinnvoll ist, weil vielleicht hast du schon zwei Übergangsjacken und diesen Trenchcoat, der ist so schick und dann so wertvoll, den würdest du vielleicht 5-mal im Jahr anziehen.
Ja.
Und da gilt es dann echt zu evaluieren.
Macht das für mich Sinn?
Ja, vielleicht macht es Sinn.
Vielleicht.
Aber man sollte wirklich kritisch drüber nachdenken, für was will ich Geld ausgeben.
Und es ist natürlich, und das darf man auch auf alle Zahlen, die wir jetzt hier einfach mal in den Raum werfen, anwenden, eine immerwährend individuelle Betrachtung.
Voll.
Deswegen, ob man dann am Ende oder am Anfang vom Monat eben 10, 100 oder 1000 Euro spart, es ist was. Und es muss für einen selbst irgendwie passen und Sinn machen und zielführend sein.
Definitiv, ja. Und vielleicht noch zu den Ausgaben, was da spannend ist. Investitionen in Wissen deklariere ich persönlich nicht als Konsumausgaben. Also wenn ich mir mal wieder 20 Bücher bestelle, dann ist das für mich eine Investition, nämlich in mein eigenes Wissen. Und dann wiege ich auch nicht ab, sollte ich jetzt da gerade auf Medimops oder Rebuy diese 100, 200 Euro für die Bücher ausgeben, weil das ist einfach, sehe ich als Investition.
Das finde ich ist auch immer ein spannender Gedanke, wie determiniert sind wir gegenüber Lerninhalten, wenn wir etwas dafür bezahlt haben.
Mhm.
Also
nichts kostet, ist nichts wert.
Ja, also es klingt so radikal, aber ich bin unglaublich dankbar, umsonst studieren zu können. Und gleichzeitig frage ich mich, würde ich intensiver studieren, wenn ich, egal welchen Betrag, mehr bezahlen würde?
Wie viel intensiver willst du denn noch studieren?
Das ist ja jetzt mal dahingestellt.
Es klingt jetzt so, als würdest du nichts machen.
Nein, aber du weißt, worauf ich hinaus will. Wenn ich irgendwelche Inhalte umsonst, zum Beispiel auch in meiner Freizeit, über YouTube dargeboten bekomme, dann schaue ich halbherzig mal zu. Wenn ich irgendwie ein teureres Buch gekauft habe, dann nehme ich mir auch die Zeit zum Lesen und werte den Inhalt irgendwie ganz anders für mich.
Voll. Oder wenn man so Online-Kurse macht, die ja. dann irgendwie 400 Euro gekostet haben, dann macht man die auch.
Ja, mhm. Oh, ich habe noch keinen Online-Kurs für 400 Euro gemacht.
Ich irgendwie schon viele, merke ich gerade. Aber es hat sich...
Wenn es dich zu der Person gemacht hat, die du jetzt bist, hat es sich gelohnt.
Oh my God, it's so cute.
So haben wir ein bisschen Romantik in einem Finanzpodcast untergebracht.
Ja. zurück zu Finanzen.
Ja, unser nächster Punkt behandelt den Zeitpunkt des Sparens. Wann sollten wir damit anfangen?
Am besten gestern.
Ups.
Am zweitbesten heute.
Immerhin.
Ja, der perfekte Zeitpunkt ist so bald wie möglich. Und auch dann nicht alles auf einmal, nicht alles in einen Korb, aber Compound Interest, Zinseszins,
ja.
es wächst nicht linear.
Deswegen ist es in so Rechnungen immer beeindruckend, wie groß das Wachstum des angesparten Vermögens in den letzten Sparjahren ist. Aber gleichzeitig ist es ja umso kleiner, desto später man angefangen hat.
Ja.
Und insofern, wenn es nur winzige Beträge sind, schon heute was zurücklegen.
Ja, voll. Und nicht nur zurücklegen, man kann ja auch heute schon anfangen, sich einen Online-Kurs rauszusuchen, der einen interessiert. Mhm. Oder dem Freund, der Freundin zu schreiben, wo man glaubt, die oder der kennt sich mit Finanzen aus.
Ja.
Oder nochmal mit seinen Eltern quatschen. Oder
unseren Podcast hören.
Oder Bücher bestellen, ja. Also das können ja auch schon Schritte sein, bevor man dann das Geld investiert.
Ja.
Und der beste Zeitpunkt dazu ist wirklich heute.
Zweitbeste. Nach gestern.
Nach gestern, ja. Aber gestern ist ja schon vorbei. Voll. Und jetzt kommen wir auch schon zum letzten Punkt, nämlich den zwei größten Fehlern, wenn es um Investieren geht, meiner Meinung nach. Und der erste Fehler ist, Dinge tun, ohne darüber nachzudenken. Und der zweite Fehler ist, über Dinge nachdenken, ohne sie zu tun. Weil wenn man etwas zu lange überdenkt, und ich bin da leider auch jemand, der dazu tendiert und erstmal ein Jahr über ETFs nachdenkt, bevor man dann irgendwas macht, dann bereut man es, nicht früher angefangen zu haben.
Und gleichzeitig, wenn man etwas tut, ohne überhaupt darüber nachgedacht zu haben, macht man eben dann doch auch Fehler.
Richtig. Und an dieser Stelle vielleicht auch nochmal, wir sind beide keine Finanzexperten. Alles, was wir hier sagen, ist nicht als Anlagehinweis Beratung, gemeint oder Anlageberatung. Es ersetzt das auch nicht.
Das sind unsere Erfahrungen und Learnings aus der Vergangenheit, aber ganz unverbindlich.
Genau.
Und für jeden dann individuell adaptierbar.
Genau.
Aber ich glaube, damit haben wir einen ganz guten Überblick geboten, auch zu den Gedanken, die wir uns in der Vergangenheit gemacht haben, in Kombination mit den Fragen, die uns auch gestellt wurden. Und falls noch andere Fragen bestehen, gerne jederzeit uns schreiben. Am liebsten über Instagram,
zusammenwach. Ja.
Oder auch über E-Mail, falls lieber, da zusammenwach@gmail.com.
Hier nochmal die 6 Tipps zusammengefasst. Erstens, die beste Investition, die du machen kannst, ist eine Investition in dich selbst. Mit Büchern, Online-Kursen oder anderen Wissensquellen. Zweitens, dein Gehalt wird dich nicht reich machen, aber die Ausgaben, die du damit tätigst. Drittens, du kannst Risiko nicht vermeiden, wenn du am Finanzmarkt Ertrag erzielen magst. Viertens, spare nicht, was übrig bleibt, nachdem du alles ausgegeben hast, sondern spare und gib dann aus, was noch nach dem Sparen übrig bleibt. Fünftens, der beste Zeitpunkt, um anzufangen mit dem Investieren, war gestern, aber der zweitbeste ist heute. Und sechstens, die zwei größten Fehler, die beim Investieren gemacht werden, sind erstens, Dinge tun, ohne darüber nachzudenken. Und zweitens, zu lange über Dinge nachzudenken, aber sie dann gar nicht zu tun. Genau. Und worum geht es denn nächste Woche?
Nächste Woche wollen wir uns mit dem Thema Entscheidungsfindung beschäftigen. was vielleicht manchmal schwierig daran ist, eine Entscheidung zu treffen, was uns beschäftigt und ob wir vielleicht auch mittlerweile die eine oder andere Möglichkeit gefunden haben, Entscheidungen einfacher zu treffen. Bis dann.
Ciao.
Ciao.
Noch so eine Frage am Ende. Christoph, sag mal, folgst du den Ratschlägen eigentlich? Wie viel Spaß hast du so im Monat?
Nicht immer. Manchmal spare ich. Aber du sparst ja für uns beide, oder?
Nee.